Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen in der ersten regulären Ausgabe von Ruhestörung in 2022. Toi, toi, toi wünsche ich euch für eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt und bin auch schon ziemlich gespannt, was und vor allem wer hier auf uns alles so zukommt die kommenden 50 Wochen. Solltet ihr noch nach guten Vorsätzen für dieses Jahr suchen, dann lasst euch etwas raten, das weder viel Aufwand bedeutet, noch durch etwaige Prokrastination in der Umsetzbarkeit zum Scheitern verurteilt wäre. Nämlich für Ruhestörung einfach mal ein Abo, eine Bewertung oder einen netten Kommentar dalassen. Das ist keine reine Like-Schmeichelei für mein bescheidenes Ego, sondern wirklich wichtig für das Fortbestehen und die Reichweite dieser Sache hier, die letztlich ja auch den vielen tollen Leuten hier zu Pass kommt, die ich mir Woche um Woche einlade. So viel dazu, herzlichen Dank vorab und nun zu eben einem dieser guten Leute, meinem heutigen Gast. Und kurioserweise schließt sich da ein kleiner Kreis zu letztem Jahr, denn da war ja der gute Max Rieger hier im Januar mein erster Gesprächspartner und der hat wiederum für den Herrn, den ich euch gleich vorstellen werde, keine unwichtige Rolle hinsichtlich seiner musikalischen Laufbahn gespielt. Welche? Das lüften wir gleich. Nun erstmal etwas zum Reinhören und warm werden. Ich bin Leonie Möhring und das hier ist Edwin Rosen. Meinem geistigen Auge wird bei diesem Sound das innere Bild gleich etwas körnig irgendwie oder schwarz-weiß, zumindest vielleicht farblich etwas ungesättigter und so mit vielen verschwimmenden Lichtpunkten versetzt. Kurzum, man zeitreist augenblicklich in die 80er Jahre beim Hören dieser Musik. Leichter, kälter von Edwin Rosen war das. Und dieser Song ist sozusagen auch der erste amtliche Hit des jungen Musikers aus Stuttgart, der mittlerweile über 12 Millionen Mal bei Spotify allein gestreamt wurde. Und dabei gab es da keine große Promotrommel vorab oder, naja, sonstiges Tamtam, das irgendwie diesen schon recht kometenhaften Erfolg hätte anbahnen können. Soweit ich weiß, gab es anfänglich nicht mal Promo-Fotos, geschweige denn ein Musikvideo. Einfach nur den Song und ein etwas mysteriöser Name darunter. Ah ja, dass es sowas noch gibt, höre ich da gleich die konservative Musikfraktion begeistert schmachten. Aber ja, ganz offensichtlich. Edwin Rosen befindet sich zum Zeitpunkt des Uploads von Leichter Kälter nämlich gerade in der Prüfungsphase und hat somit schlichtweg einfach keine Zeit für den ganzen Rummel drumherum. Geschadet hat es nicht, würde ich mal sagen. Gerade heutzutage, da alle und alles gläsern zu sein scheint, kann es durchaus schon mal faszinierend sein, wenn da mal jemand ein, naja, so undurchsichtiges schwarzes Tuch vor seine Persönlichkeit hängt. Mittlerweile gibt es zu dem Hype aber auch ein Gesicht, ein paar Songs mehr und eine lebendige, wenngleich nichts an entsprechender Ästhetik und angenehmer Zurückhaltung einbüßenden Insta-Präsenz. Und die verrät zum Beispiel auch nette Randnotizen wie, und das ist jetzt völlig random, dass Edwin Rosen nicht nur Drumcomputer und Synthies gern bedient, sondern offensichtlich auch im Besitz eines Banjos ist. Ein, sagen wir mal jetzt, nicht unbedingt super naheliegendes Instrument, wenn man an 80er Jahre Darkwave denkt, oder? Aber es ist schon seins.
Ja, ich habe mir irgendwann das auf eBay Kleinanzeigen gekauft, weil ich tatsächlich auch eine kleine Vorliebe für so folkmäßige Singer-Songwriter-Sachen habe. Gerade sowas wie Tallest Man on Earth habe ich ewig gehört früher. Und er hat halt so viel Banjo gespielt. Dann habe ich mir irgendwann ein Banjo gekauft. Nie viel damit gemacht, aber genau. Ich habe eins.
Warum auch nicht? Und passt ja auch, denn wie er es selbst eben schon andeutete, nicht nur die Musik, die er selbst gern hört, sondern auch die Musik, die er zuerst selbst machte, hatte noch nicht diesen düsteren violetten Anstrich des Post-Punk New Wave, sondern ging vorerst in eine noch recht andere Richtung.
Es war tatsächlich jetzt nicht direkt Singer-Songwriter, es war so, ich habe sehr viel Beach Fossils und Current Joyce gehört und ich wusste halt, dass sowohl der Dustin von Beach Fossils als auch wie heißt er denn? Der Nick von Current Joyce, beides Solo-Projekte waren. Also die Instrumentals alle im Schlafzimmer entstanden sind, dann halt Interviews von Current Joyce angeschaut, was er benutzt, ein gleiches Loop-Pedal gekauft und halt versucht auch so ein bisschen Indie, ja, wavig angehauchte Gitarrenmusik zu machen. Und das waren so meine ersten Schritte im Selbstmusik machen.
Ah ja, und wie kam es aber überhaupt dazu, dass er sich der Musik beziehungsweise vielmehr letztlich auch dem Musikmachen oder erstmal überhaupt einem Instrument zuwandte?
Witzigerweise durch Guitar Hero. Ich hab früher super viel PlayStation gespielt und hatte dann halt Guitar Hero und dann war ich eine längere Zeit krank. Er hatte damals eine Kehlkopfentzündung, die sich recht lang gezogen hat. Und habe super viel Guitar Hero gespielt. Und da war halt Blink drin, die ich sowieso geliebt habe. Smashing Pumpkins und also Lieder, wo ich dann so war, hey, irgendwie klappt es in Guitar Hero so gut. Vielleicht solltest du mal auch eine echte Gitarre probieren. Und dann habe ich zu Weihnachten eine Gitarre bekommen und halt dann natürlich mit den ganzen Blink-182 Liedern angefangen, die zu spielen, wo man auch recht schnell Erfolgserlebnisse hat, weil die ja nicht so komplex sind. Und genau, dann kam es dadurch, dass ich halt Gitarre spielen angefangen habe.
Das ist doch mal eine wilde Antwort. Und da sagt nochmal jemand, Zocken macht träge, unkreativ und blöde. Aber nicht nur Guitar Hero hat bei Edwin Rosen einiges ausgelöst, sondern auch ein anderes Spiel, das und natürlich die dem zugrunde liegende sportliche Szene musikalisch von großer Bedeutung für ihn war. Das Skateboarden.
Voll. Also es ist gerade, weiß nicht, also es war total wegweisend, halt Skateboard-Videos zu schauen, weil es halt früher gab es ja noch, also früher, das klingt jetzt, aber da war es nicht so, da musste man sich quasi die DVD kaufen. Das Video war nicht direkt auf YouTube erhältlich und dann hat man sich halt von einer Marke, die man cool fand, eine DVD gekauft, sich, weiß nicht, zigmal angeschaut. Und dann hat man natürlich auch so Lieblings-Skateboard-Fahrerinnen oder Fahrer und schaut sich die Parts dann ewig oft an und dann ist da coole Musik drin, dann hört man sich die Band an und also es ist total viel. Und auch, was auch ein Punkt ist, der nicht zu unterschätzen ist, sind Skateboard-Videospiele. Wie zum Beispiel FIFA hat ja auch super guten Soundtrack und die ganzen Skate-Spiele, gerade die ganze Tony Hawk Pro-Skater und dann diese Underground-weiß-nicht-was-Reihe, da ist super viel Punk-Musik, also es sind super viele Punk-Songs drin, die mich quasi auch so ein Stück weit mit dem ganzen Zeug bekannt gemacht haben. Also es ist so Videos und die ganze Kultur drumherum, die da voll, also wie du sagst, musikalisch sozialisieren kann.
Ja, das kann ich gut nachempfinden. Auch viele in meinem Freundeskreis haben sich damals so irgendwie die Musik draufgebracht, die sie heute mitunter noch hören. Und auch ich freue mich jedes Mal, wenn ich Evil Eye von Fu Manchu oder, ja, keine Ahnung, Guerrilla Radio von Rage Against the Machine zum Beispiel höre. Rollt man doch gleich wieder mit ja, Steve Caballero oder irgendeiner anderen Figur des Spiels auf dem amerikanischen Schulhof darum. Und wer war denn so sein Favorit?
Ich hatte ganz früher, waren es Louis Barletta und Jerry Sue. Das war, also bei denen war tatsächlich auch Age of Consent von New Order im Part. Und danach, also nachdem ich dann halt so ein bisschen, nicht erwachsen, aber halt so ins Alter gekommen bin, wo einem so interessiert hat, wie man sich anzieht, wie man aussieht, war es dann Dylan Reeder, weil er so der, in Anführungsstrichen, so der hat immer gemacht, was er so wollte, war immer so ein bisschen, nicht der Außenseiter, aber er war anders als die anderen Skateboardfahrer, nicht so Baggy Jeans, Hip-Hop und weiß nicht was, sondern so ein bisschen klassischer. Und das fand ich immer total cool. Und auch wie er gefahren ist und hat auch immer saucoole Musik gehabt. Da gibt es Parts, wo In Excess drin ist und weiß nicht was. Also der war dann, oder ist immer noch mein Favorit. Das ist auch das Deck, das hinten hängt, ist auch von ihm.
Ja, das passt auch ganz gut tatsächlich. Den Reeder hat nämlich auch zum Beispiel ganz gern mal die von Edwin Rosen bereits erwähnten Current Joyce in seinen Parts verwendet. Und mit da hinten meint er übrigens die hinter ihm liegende Zimmerwand, die, ja, ihr jetzt halt logischerweise nur schwerlich, ich während unseres Zoom-Calls aber ganz gut im Blick hatte. Und an der eben, neben einem Bild von Franz Kafka im Übrigen, auch ein Deck von besagten Dylan Reeder hing. So, auch wenn ich mich gern darüber unterhalte, also über Skateboarden und alles drumherum, und das ja auch irgendwie erstaunlicherweise immer wieder hier bei Ruhestörung tue, siehe Dino Brandau oder Shelterboy zum Beispiel. Wir sind hier halt trotzdem nicht bei Bordstein. Und deshalb kommen wir jetzt mal wieder zurück zur Musik. Und da haben wir bezüglich der Prägungen von Edwin Rosen hinsichtlich seines eigenen Geschmacks schon einiges erfahren können. Auch in seinem Elternhaus gab es wohl allerhand Kassetten, die die New Order oder The Cure Sound Affinität befeuerten. Aber darüber hinaus war auch eine ganz spezielle Band und deren Sänger für Edwin Rosen in vielerlei Hinsicht ziemlich wichtig.
Ja. Sehr große Rolle. Hauptsächlich, also in verschiedene Richtungen tatsächlich. Zum einen der Luca, der hat in Esslingen im Komma, was auch so der Laden war, wo ich eigentlich alle Konzerte gesehen habe, als ich jetzt so 17, 16 war. Und der Luca hat die ganzen Konzerte gebucht. Und es war immer so, dass es super viele Bands gab, die halt nur dann in Stuttgart oder / Esslingen aufgetreten sind und sonst irgendwie so Berlin und weiß nicht was. Und dann hatte ich irgendwie super Glück, dass der Luca halt diese Bands da hingebucht hat. Er hat Motorama da gesehen, Rendezvous gesehen, halt all diese Sachen. Und er hat halt, ich sag mal, einen guten Teil dazu beigetragen, wie sich mein Musikgeschmack entwickelt hat. Und dann eben auch die Selektion live gesehen, was auch in meinen Augen immer noch eine der krassesten deutschen Live-Bands ist. Und auch eben auf Deutsch singen, was ich davor von anderen Bands kannte, aber irgendwie war es immer so gängig, dass man halt, wenn man Musik macht, man singt auf Englisch. Und dann war es irgendwie ganz erfrischend, eine moderne Band zu sehen, die halt auf Deutsch singt und mich anspricht. Also ich war, irgendwie ist es ja cool, wenn es auf Deutsch funktioniert. Und dann haben sie mich quasi beim Musikgeschmack beeinflusst und in der Hinsicht, dass ich halt auf Deutsch gern texten würde.
Die Stuttgarter Band Die Selektion. Und hier liegt der Faden für den Kreis zu Max Rieger, den ich anfänglich ansprach. Denn er war einer der drei Gründungsmitglieder der Band und bis zu seinem Ausstieg 2012 für Synth, Drum Computer und auch maßgeblich für das Songwriting zuständig, bevor er sich dann unter anderem der Band die Nerven vollends zuwandte. So war das. Tja. Und Bands sind natürlich auch immer so eine Sache, nicht wahr? Warum hat sich Edwin Rosen denn eher für das Solo-Ding entschieden, anstelle eine Band zu formieren?
Es war so, dass ich schon Lust hatte, eine Band zu starten, aber es sich nie so richtig ergeben hat. Also es war dann immer so, wir hatten sogar in der Schule einen Proberaum, wo ich mit einem sehr guten Freund oft drin war, aber es hat sich dann nie ergeben, weil man dann immer zu zweit war und mit jetzt nur Gitarre und Schlagzeug kann man natürlich was machen, aber man ist sehr eingeschränkt und dann fand ich es irgendwie ganz cool, wenn ich einfach alles selbst machen kann. Und dann hat sich's einfach so natürlich da zum Soloprojekt hin entwickelt.
Aber auf der Bühne steht er dann glücklicherweise nicht allein, wie man auch auf dem letzten Reeperbahn-Festival sehen konnte, wo er im Grünspan, glaube ich zumindest, aufgetreten ist und unter anderem auch seine pünktlich zum Festival veröffentlichte EP mit leeren Händen vorstellte. Und so heißt auch dieser Song hier.
Und ja, ich weiß, du suchst nach ihm.
Trotzdem, dass Grünspan pandemiebedingt nicht rappelvoll sein konnte, allein musste Edwin Rosen bei seinem Konzert da Ende September in Hamburg nicht oder beziehungsweise sogar ganz und gar nicht durch den Saal tanzen. Er hatte sogar freundschaftliche Verstärkung auf der Bühne. Ein Umstand, der bestimmt auch ganz angenehm ist, wenn man ja noch nicht so gewohnt ist, durch so eine ausgelöste Hypewelle ganz allein im Rampenlicht zu stehen. Kann ich mir vorstellen.
Ich habe jetzt zum Glück, ich bin gerade, wenn ich live spiele mit dem Max Flawless Issues, der macht auch Musik, wo ich quasi ihm beim Produzieren helfe, der ist dann mit dabei. Das heißt, man ist nie ganz allein. Und das hilft total. Und es ist auch so, dass irgendwie dadurch, dass ich jetzt nie wirklich ich sag mal, ich halte mich jetzt nicht im Hintergrund, aber ich bin jetzt nicht die präsenteste Figur in der deutschen Musikszene, was, glaube ich, auch hilft, das Ganze so ein bisschen nicht auf Distanz zu halten, aber dass es nicht so überwältigend wirkt, wenn ich einfach so weiß, jetzt ist Musik, jetzt ist privat und genau.
Naja, und das ist bestimmt gar nicht so einfach, auf die Schnelle klar voneinander zu trennen. Ich meine, wenn du eben mal recht leichtfertig einen Song ins Netz stellst, der dann aber auf einmal ein ungeahntes Eigenleben entwickelt, mit Klickzahlen, die irgendwo im, ja, mittlerweile achtstelligen Bereich liegen, kann ich mir schon vorstellen, dass man da ein wenig fassungslos, ungläubig die Zahlen und Kommentare verfolgt und innerlich dabei eventuell auch ein wenig ins Taumeln und vielleicht sogar unter Druck gerät, oder?
Es ist wie du, eigentlich genau wie du beschreibst, dass es halt, man rechnet nicht damit und dann kommt es ins Rollen. Ich weiß noch, mit einem Kumpel war ich in der Stadt und dann meinte er, das hat bald 1 Million Klicks und ich war so, niemals, das kann gar nicht sein, weil ich halt immer so, in meinem Kopf war halt alles, was, ich sag mal, sechsstellig, nee, was sind siebenstellig, geklickt wurde, waren so Hits, also dumm gesagt. Da war ich so, nee, das kann gar nicht sein, so, das habe ich einmal so hochgeladen, wie soll das passieren? Und dann hat es 1 Million Klicks gemacht und dann ist es weiter gestiegen und dann denkt man so, ey, irgendwann kommt doch der Punkt, dass es aufhört. Und dann ist es halt, wie du sagst, man schaut ganz ungläubig zu. Und man merkt dann aber auch, dass so Streaming-Zahlen, dass man sich dann vergleicht, guckt, was ist hier, wie ist es da. Und das ist natürlich jetzt keine gesunde Einstellung, so halt hinzugehen und zu gucken, ja, das Lied macht so und so viel Klicks, das ist krass und das andere nicht so gut, weil es macht nur so und so viel Klicks. Es ist so ein es ist natürlich schön zu sehen, weil man quasi daran messen kann oder sehen kann, dass es den Leuten gefällt, wenn man halt sieht, es gibt echt Leute, die das jeden Tag oder echt viel hören. Und es ist natürlich eine Motivation, aber wie du sagst, man merkt auch, dass es so nicht einen, also nicht einem Druck macht, aber eben, dass man die andere Seite auch mitbekommt, so ein Stück weit.
Und wie ist es dann, wenn sich eine Leidenschaft, oder nennen wir es mal, auch wenn ich das Wort scheußlich finde, ganz profan, Hobby zu einem halben Vollzeitjob entwickelt? Halber Vollzeitjob ist auch ein schöner, naja, ihr wisst, was ich meine. Denn wenn man macht ja als MusikerIn gerade in der Anfangsphase, wo man sich eben noch nicht alles abnehmen lassen kann oder abnehmen lässt, unglaublich viel selbst. Auch Dinge, ja, die jetzt nicht so spannend und auch eher bürokratischer Natur sind.
Es ist gemischt. Es ist, ich mache weiterhin, ich studiere ja neben dem Musik machen oder ich mache Musik neben dem Studieren, wie man es nimmt. Und will das auf jeden Fall fertig machen, weil eben ich finde diese Abtrennung zwischen das ist mein Beruf und das ist mein Hobby ganz cool, weil es eben, ich merke, nicht ich merke, aber so, wenn zum Beispiel sagt, da soll jetzt eine neue Single kommen, dann hat man das Lied aufgenommen, ist nicht so zufrieden oder es gibt irgendwas, was einem nicht gefällt, dann schaut man sich das natürlich ganz anders an, wenn man weiß, da hören nachher echt eine Handvoll Leute drauf, als wenn man es nur für sich macht. Und irgendwie würde ich das gern, wie sage ich, nicht an diesen Punkt kommen, dass ich halt mir darüber Gedanken mache, sondern einfach mache, wie es mir gefällt und eben es so nicht als Beruf anschaue. Und das hilft auch super gut, weil ich echt viel mit guten Freunden und Freundinnen machen kann. Also es ist echt meist gute Freunde und Freundinnen, die Fotos machen, die Videos machen. Und das hilft immens, also dass man so gute, liebe Leute um sich hat, dass es sich eben nicht so anfühlt, sondern eher so wie was man halt zusammen zum Spaß macht. Und das ist echt ganz schön.
Das glaube ich sofort. Und hoffentlich bleibt es auch noch eine ganze Weile dabei. Aber dennoch hat er doch sicherlich im vergangenen Jahr, in dem er nun alles um ihn und seine Musik mächtig Fahrt aufgenommen hat, so einige Sachen zum allerersten Mal gemacht.
Ja, voll. Also gerade, womit man jetzt in meinem Alter jetzt nicht unbedingt Kontakt hat, ist zum Beispiel so diese ganze Umsatzsteuer und weiß nicht was man anmelden muss, wenn man dann eben Sachen kauft, für Konzertgagen bekommt und weiß nicht was, wo ich total überfordert mit war und auch noch ein Stück weit bin. Und halt also Sachen planen, dass man eine Tour plant, Konzerte plant, dann muss man den Urlaub so und so hindrehen und dann kommt eine Anfrage und dann schiebt man alles nochmal hin und her, dann kommt Corona und das Konzert wird wieder verschoben und also es ist, man muss flexibel sein und eben halt alles unter einen Hut bekommen. Das ist so nicht eine Herausforderung, aber es war eben was, wo ich halt früher immer nur mein Studium hatte und dann wusste ich, da sind Semester, will dann hier gar nicht machen, was ich möchte. Und genau, aber es ist cool, es macht auch Spaß.
Das Licht, es ist mein, schau, wie ich.
1119, ebenfalls ein Stück von Edwin Rosen, das eventuell nach einem Zug benannt sein könnte, nämlich dem IC 1119, dessen Route zwischen Münster und Stuttgart entlang führt. Aber das ist vermutlich totaler Blödsinn und journalistische Rumdeute und Fantasterei und womöglich einfach dem geschuldet, dass ich bei derartiger Musik, also wenn man unbedingt Genrebezeichnung eben bedienen möchte bei Post-Punk und New Wave, immer ein bisschen rauschende Bewegungen assoziiere. Also beispielsweise immer im Kopf habe, dass man irgendwo sitzt und Landschaften oder eben auch einfach Bilder an einem vorbeiziehen, wie zum Beispiel auf einer Zugfahrt. Da werden auch irgendwie die gesungenen Worte in dieser Musik nicht selten eins mit dem Sound, sodass es letztlich gar nicht mehr so groß darauf anzukommen scheint, welche Sprache oder welcher Text da transportiert werden soll, sondern einen einfach das ganze musikalische Gebilde mitnimmt und Bilder erzeugt. Das sieht Edwin Rosen ganz ähnlich.
Total. Es ist auch so, dass ich eben gerade Lieder, die quasi, also was ich auch spannend finde, wie du gerade vorher gemeint hast, dass Post-Punk in sehr vielen Sprachen sehr gut funktioniert, dass man eben auch, wenn man einfach nur die Gesangsmelodie hört, ich spreche weder Spanisch noch Russisch oder Weißrussisch und die Musik ruft trotzdem was in einem vor und dann finde ich, kommt dieses Visuelle zum Vorstellen, wo man halt denkt, hey, um was könnte es gehen, so, was löst in mir aus und dann ist man automatisch, also so ist es bei mir zumindest, hat man was vom inneren Auge und es löst auch was aus und das ist auch bei mir im Song-Schreib-Prozess auch so ein Punkt, wo ich halt einfach dann mein Instrumental anhöre und mir so vorstelle, was es in mir auslöst oder was ich gerade dabei vorm Auge habe. Also es ist alles, finde ich, so ein bisschen verbunden. Also es ist, ich finde nicht, Musik ist nur, die Musik kann was Visuelles. Ich weiß nicht, ich war gerade bei audiovisuell, aber das beschreibt ja beides. Also dass Musik nicht da aufhört, wo der Ton aufhört, sondern eben auch was Bildliches in einem auslösen kann, was bei mir auch, wie gesagt, beim Songschreiben immer hilfreich war.
Und da ist es auch nicht sonderlich verwunderlich, dass bei Edwin Rosen die Kunst auch nicht beim Ende eines Songs aufhört, sondern interdisziplinär gedacht wird. Nicht nur seine Musik, auch seine Präsenz, sein Stil, seine Musikvideos sind von einem, man kann schon sagen, kohärenten Vibe und Style durchzogen, ohne dabei aber aufgesetzt oder wie ein konzipiertes Image zu wirken, sondern einfach auf eine ziemlich angenehme, schier schlichtweg folgerichtige Art und Weise daherkommen. So verwendet er für seine Musik zum Beispiel nicht selten auch eher ältere Instrumente aus der Zeit, was aber eben nicht irgendeinem hippen Gedanken oder Getue entsprang, sondern einfach eine Budgetfrage war. Denn digitale, in die Jahre gekommene Synths aus den 80ern oder frühen 90ern sind nun mal schlichtweg nicht selten erschwinglicher als andere Modelle. Auch die analoge Fotografie, der er seitdem er 16 ist, nachgeht und die auch für die Coverbilder verantwortlich ist, fügt sich in das Gesamtbild von Edwin Rosen nahtlos ein. Kein Wunder, dass das Thema Film ihn auch irgendwie schon immer reizt.
Also ich habe früher, so, man hat ja in so gewisse, so, man macht Phasen, glaube ich, durch, wo man eben dann so die obskursten Sachen suchen möchte. Und dann findet man Filme, die auf Super 8 gefilmt sind, wo der Film zerkratzt wurde, um halt irgendwie so ein ungutes Gefilm dabei rüberzubringen und weiß nicht was. Und dann kommt man da in so ein Loch rein. Und ich habe eben dann irgendwann nicht die Liebe zum Film, aber so, ich habe gemerkt, dass ich das Medium Film super spannend finde und bin da halt dann eingetaucht und war dann so, ich verstehe gar nicht so krass, wie so Blockbuster so gut ankommen, weil es doch so viele coolere Sachen gibt, die so ein bisschen tiefer gehen, was natürlich auch ein bisschen prätentiös klingt, aber es ist natürlich diese Jugendliche, so ich möchte einfach andere Sachen schauen als andere und irgendwie kam dafür dann dieser nicht der Geschmack, aber die Vorliebe für Sachen, die eben nicht so einfach einem alles so ein bisschen auf dem Silberteller geben und sind, hier ist das, was du bekommst und das war's dann auch. Und ich finde es irgendwie spannend, wenn es eben so ein bisschen verschleiert oder konfus so ein Stück weit auch sein kann.
Und wie sieht's dann mal mit einem eigenen Film aus?
Ich würde tatsächlich, also ein Freund und ich, der schreibt Kurzgeschichten und er ist immer so, hey, lass mal eine Kurzgeschichte verfilmen. Und ich würde es auch voll gern machen, aber ich weiß eben dadurch jetzt, dass man die ersten Musikvideos gedreht hat, wie viel Arbeit da drin steckt und wie viel hinter der Kamera passiert, was man am Ende nicht sieht und dass es eben ein Riesenaufwand ist, wo ich halt sage, wenn es irgendwann sich ergibt, würde ich super gern mal das probieren oder halt irgendwas in die Richtung machen. aber gerade, glaube ich, ist es noch in der Zukunft. Und sonst, also so mit Film zusammenarbeiten, finde ich super spannend. Ich habe einen über Instagram kennengelernt, der das Leichter Kälter Musikvideo gemacht hat, der Musik für seinen Film gebraucht hat. Und da hat er mir immer Szenen geschickt, ich habe sie quasi gescored und es hat super Spaß gemacht. Also sowas finde ich ganz, ganz cool, wenn es so ein bisschen verschmilzt.
Nun braucht man aber nicht zu denken, dass Edwin Rosens komplettes Dasein nur im Super-8-Format läuft. Es gibt natürlich auch Dinge fernab all dessen, die ihm gefallen. Ich habe mal gefragt, welche das sind.
Ach so, ja, nee, ich habe, also, das soll nicht so klingen, als würde ich alles, was so Größeres ablehnen. Also ich bin ein riesen Fan von großen, also so Simpsons ist ein riesen Ding, was ich mag, was ja auch total, populär ist. Also es ist nicht, das geht nicht unbedingt jetzt in die Richtung, wie ich es eben beschrieben habe. Genauso wenig. Ich liebe tatsächlich auch einfach ganz normale Popmusik. Also es gibt viele, gerade zum Beispiel dieses Stay von Justin Bieber und dem Kid Laroi, was irgendwann rausgekommen ist, fand ich super catchy. Und da ist es dann nicht so, dass ich sage, das ist nicht cool, sondern so, es ist, also so, es gibt viele Sachen, die mich dann auch trotzdem voll abholen.
Ja, und dazu zählen wohl auch Weihnachtslieder, beziehungsweise eins ganz besonders, das höchst gehassliebte Last Christmas von Wham nämlich. Denn dazu hat er pünktlich zu Weihnachten vergangenes Jahr ein kleines Cover veröffentlicht. Ja, auch hier wieder würde ich sagen, fügt sich gut ins Bild. Aber wie läuft das denn so generell mit dem Songwriting bei ihm? Liegt da ein Stapel Gedichte auf dem Nachttisch, von denen nach und nach eines vertont wird? Oder läuft die Sache eher umgekehrt?
Es ist bei mir eher so, dass das Instrumental immer zuerst da ist, beziehungsweise es ist eigentlich immer ein Loop, bis ich halt, also meistens ist es so, ich habe einen Instrumental-Loop und dann fällt mir quasi entweder was für den Chorus oder so die erste Strophe ein. Und dann baue ich darum quasi das Lied auf. Und gerade ist es immer noch so, dass mir Texte schreiben sehr schwer fällt. Aber gerade auch, weil ich da wesentlich kritischer bin, als wenn es um Instrumentals geht, weil ich halt denke, ich weiß nicht, man kennt es bestimmt, wenn man irgendwie was macht und sich es dann zwei Tage danach nochmal anhört oder anschaut und denkt, hey, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Und dann verwirft man alles. Und das passiert recht oft. Also es ist irgendwie immer noch so, dass mir Texte fallen nicht so leicht fällt, aber ja.
Naja, dafür scheint das Ergebnis letztlich aber umso besser anzukommen. Zumindest, wenn man auch den etlichen Kommentaren bei YouTube oder Social Media Beachtung schenkt. Ich lese euch gern gleich mal ein paar vor, die zum Beispiel sich unter diesem Song hier befinden.
Ich verschwende meine Jugend, verschwende mein Geld, ich verschwende meine alles zerfällt. Ich verschwende meine Zeit mit dir. Verschwende meine Zeit mit dir. Ich verschwende meine Zeit.
Jeder Song und jedes Wort treffen so hart und ich fühl's einfach so heftig. Heißt es da zum Beispiel in den Kommentaren unter dem Song Verschwende deine Zeit von Edwin Rosen. Oder aber eines meiner Lieblingssätze, man bekommt das Gefühl, jemanden zu vermissen, den man nie kannte. Das ist doch echt mal wirklich schön, wenn jemand sowas zum Vibe deiner Musik sagt. Woanders habe ich über das Lied gelesen, Edwin Rosen geht es um nichts, höchstens um den Zustand, in dem das Leben langsam an einem vorbeizieht. Ich habe ihn mal gefragt, ob er da mitgehen würde.
Ich glaube ja. Also so gerade bei die, also auf das Lied bezogen, da war es ja so, es war, ich habe das mal mit einem übrigens empfehlenswert, Axel Steel ist so ein, der ist so ein bisschen in der Drangsal Casper Bubble, der macht so Hardcore Bootleg Shirts und hat so eine Radioshow und der wollte mit mir auch über das Lied reden und ihm habe ich damals auch gesagt, dass es eben in der Corona-Zeit passiert ist, als so quasi der erste Lockdown schon vorbei war und dann nochmal losgegangen ist. Und man dann so war, ja cool, beim ersten Mal hat man noch so voll viel gemacht und jetzt beim zweiten bin ich mir nicht so sicher, was ich mit meiner Zeit anfange. Und dann war es halt einfach so, also es hat den Zustand, den ich quasi da hatte oder so, wie ich mich gefühlt habe, recht gut. Also es trifft es ganz gut.
Weg vom stetigen Optimieren oder alles auf Zielgerichtetheit ausgerichtete Handeln hin zum bloßen Loslassen. Ganz in Memoriam darf's Gabi Delgado, der schon 1989 sang, verschwende deine Jugend. Edwin Rosen verschwendet jedoch weder seine Jugend noch seine Zeit so richtig, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Denn trotzdem er aktuell studiert, geht's musikalisch natürlich auch 2022 für ihn weiter. Man ungt vielleicht sogar erst richtig los. Wenn auch aus bekannten Gründen vorerst natürlich noch, zumindest was das Live-Spielen angeht, mit angezogener Handbremse. Im Februar sollte eigentlich seine Tour starten, aber naja, ob das nun stattfinden kann, wie er hofft, ist leider noch zweifelhaft.
Ja, ich bin noch nicht sicher, also wir sind alle noch nicht ganz sicher, wie es abläuft, ob es abläuft, weil halt eben einfach viele Faktoren eine Rolle spielen, wie zum Beispiel, wie hoch jetzt die Zahlen gehen, wie die individuellen Regeln von Bundesländern ist, wie viel, was stattfinden kann, was nicht. Ich bin natürlich ein Stück weit hoffnungsvoll, aber ich glaube, es ist realistisch, wenn man sagt, es ist auch gut möglich, dass es nicht stattfindet. Und ich finde es auch gut, also man sieht ja natürlich, dass sehr viele Bands Touren absagen, verschieben. Und ich finde auch in der Zeit, wo man halt merkt, dass Gesundheit im Vordergrund steht, auch wenn es weh tut, finde ich, ist es dann so fair zu sagen, dass einfach jetzt die Gesundheit über dem Musikmachen steht, auch wenn es natürlich schwer ist. Also ich bin hoffnungsvoll, dass es irgendwie stattfindet, aber ich glaube eher, dass es leider verschoben werden muss, also einfach weil vieles dagegen spricht.
Na, bis jetzt zumindest ist der Status quo meines Wissens nach noch nicht aufs Absage gekippt, aber solltet ihr euch für ein Konzert von Edwin Rosen interessieren oder aber auch schon Karten haben, checkt das einfach vielleicht von Zeit zu Zeit mal. Die Aussichten für dieses Jahr sind dennoch aber nicht düster, könnte man zusammenfassend sagen, aber weiserweise zurückhaltend.
Lass es möglichst entspannt auf mich zukommen. Also ich gucke, wie es, also gerade in der Zeit, wo man halt merkt, dass sich von einem Tag, nicht von einem Tag, aber so man kann im Sommer was planen, im Winter sieht es schon wieder ganz anders aus, finde ich, ist es, glaube ich, ganz gesund, wenn man sagt, man guckt, wie es halt kommt und nimmt, was man mitnehmen kann, ohne jetzt sich groß irgendwie Anforderungen oder Erwartungen zu stellen. Und ja, genau, ich gucke mal, wie es sich entwickelt dieses Jahr.
Ja, beste Einstellung. So lacht das Schicksal vielleicht auch nicht ganz so laut, wenn man mal wieder große Pläne geschmiedet hat. Und das, meine Lieben, ist doch eigentlich auch ein ganz guter Schlusspunkt für diese Ausgabe Ruhestörung hier, oder was? Ich bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit und, wie gesagt, jedes Abo, Sternchen oder Kommentar, den ihr dem Podcast hier dalasst. Und ja, danke selbstverständlich auch Edwin Rosen für das überaus nette Gespräch. Ihr hört gleich noch aktuelle Songtipps, die ich mir von ihm für euch eingeholt habe. Und ja, dann verabschiede ich mich bis nächste Woche. Da habe ich dann im Übrigen die Berliner Musikerin Thala zu Gast, die einst auf der Straße und schnell dann aber auch schon bei BBC One zum Beispiel zu hören war. Mal schauen. Macht's hübsch. Bis dahin. Tschüss.
Ah, tatsächlich. Was super empfehlenswert ist, die letzte Single, die von Molly Nilsson rausgekommen ist, oder Nilsson, Pompeii. Super, super gutes Lied. Auch krass, es ist nicht auf Spotify und ich bin gespannt, ob sie das Album auf Spotify lädt am Ende. Und sonst kann ich Stein to Herrenchor, habe ich Wohin, deren letzte Single, super, super viel gehört. Finde ich, es ist ein super starkes Lied. Und wenn man es noch nicht gehört hat, kann man da auf jeden Fall reinhören. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen Leuten auch gut gefällt.
Ist, wenn ich merke, dass du es ernst meinst, das anderen tut es weh. Du steckst die Arme in dein Hemd rein. Ich will nicht, dass du gehst. Wohin? Wo willst du hin? Wohin? Wo willst du hin? Das Licht von der Laterne in mein Fenster rein. Der Regen spiegelt sich mit dir, würde es besser sein.